Kapitel 18 von Frank Bethany, fbethany@gmail.co.uk an Nick Dunmore, nick1803@aon.co.uk. Betreff Training.
Nick, du glaubst nicht, wie enttäuscht ich von dir bin. Von euch allen. Du hast bei den letzten Trainingseinheiten gefehlt und es nicht mal für nötig gehalten, mich zu informieren. Leider bist du da nicht der Einzige. Beim letzten Mal habe ich mit 4 Mann in der Halle gestanden. Ihr könnt gern jemand anderen für dumm verkaufen. Noch ein entschuldigtes Fehlen und du fliegst aus dem Team. F. Bethany.
Was ist denn mit dir passiert? Warst du im Krankenhaus? Sieht ja scharf aus.
Bryn und ein paar ihrer Freundinnen umringten den stillen Greg, der gerade mit sichtlicher Mühe versuchte, seine Bücher aus dem Spind zu holen. Ich bin die Rolltreppe runtergefallen. Greg lächelte angestrengt. Seinem Tonfall nachzuschließen, erzählte er die Story heute nicht zum ersten Mal. Ausgerutscht und dann abwärts gerasselt. Aber ist nur halb so schlimm, wie es aussieht. Er befühlte den verkrusteten Kratzer auf seiner Nase und grinste schief. Halb so schlimm ist immer noch schlimm, dachte Nick. Gregs linkes Handgelenk war bandagiert und er humpelte leicht.
»Soll ich dir deine Tasche tragen?« bot Nick an, doch Greg winkte hastig ab.
»Nein, geht schon. Ist ja kein Drama. Tschüss.«
Nick sah ihm nach und drängte den Gedanken beiseite, der ihm seit Gregs Auftauchen nicht mehr aus dem Kopf wollte.
»Quatsch. Greg sagte doch selbst, dass er gestolpert war. Als ob Nick das noch nie passiert wäre.«
Nach einem Zusammenstoß beim Basketball war er 2 Wochen lang mit bandagierten Rippen herumgelaufen.
Na also, sowas kam vor.
Nick?
Es war Emily und sie war allein. Kein Eric, kein Jamie, nicht einmal Adrian war in ihrer Nähe.
Hi Emily, tut mir leid, dass ich auf deine SMS nicht geantwortet habe.
Schon gut, war nicht so wichtig.
Sie lächelte.
Wer ist denn dieser Victor, von dem du geschrieben hast?
Auch das ist nicht so wichtig. Kann ich dich was fragen?
Sicher.
Gehen wir dort rüber.
Sie deutete mit einer Kopfbewegung zum Treppenhaus, wo sie sich ungestörter unterhalten konnten. Nick folgte ihr. Er fühlte Bryns Blick im Rücken, warf ihr ein schnelles Lächeln zu und beschimpfte sich dafür stumm als Feigling.
Was glaubst du? Begann Emily unumwunden. Stimmt das, was Aisha über Eric erzählt?
»Sie weiß es«, dachte Nick und fühlte, wie er rot wurde. »Sie weiß von meinem Wunschkristall.«
Doch in Emilys Augen war keine Spur eines Vorwurfs zu sehen, nur ehrliches Interesse an seiner Meinung. Er machte mit seinen Armen eine ahnungslose Geste.
»Keine Ahnung. Kann sein. Ich meine, ich kenne ihn ja nicht so gut. Also, ich...«
Unter ihrem unverwandten Blick begann er zu stottern.
»Kennen ist sowieso immer relativ«, kam sie ihm zu Hilfe. »Weißt du, ich denke seit gestern ständig darüber nach, ob nicht doch mehr hinter Aishas Behauptungen steckt. Zuerst ist mir alles total absurd vorgekommen, aber wer weiß.«
Nick war wie vor den Kopf gestoßen.
»Du glaubst Aisha?«
»Nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Leute machen die unfassbarsten Dinge. Sachen, die man ihnen nie zugetraut hätte.«
Volltreffer. Nicks Gesicht wurde heiß. Er musste mittlerweile knallrot sein. Sie weiß es doch. Wenn Emily seine Verlegenheit bemerkte, verbarg sie es sehr geschickt. Sie blickte sinnierend zu den Garderoben, wo Bryn immer noch stand und beharrlich zu ihnen hinüberstarrte.
»Ich kenne Eric auch nicht so gut. Wir lieben beide englische Literatur und darüber unterhalten wir uns meistens. Er ist sehr klug, das mag ich. Eigentlich müsste er zu klug für so etwas sein, aber jetzt ist auch noch ein Zeuge aufgetaucht, der gesehen haben will...«
»Wer?«
Emily zuckte die Schultern.
»Keine Ahnung, Mr. Watson hat es Jamie heute Morgen erzählt. Jamie platzt fast vor Wut. Er hält das für ein abgekatertes Spiel.«
»Es wäre nicht übel, wenn Aisha einen Zeugen hätte.«
Nick schloss die Augen.
»Warum erzählst du mir das alles?«
Emily blickte zu Boden.
»Was wolltest du damals an dem Sonntagmorgen, als du bei mir angerufen hast?«
Unwillkürlich musste Nick lächeln. »Ich wollte dir eine Welt schenken«, dachte er.
Eine coole, unglaubliche, aufregende Welt. Spannend, mystisch, fürchterlich, albtraumhaft. Alles zusammen.
Das kannst du dir wahrscheinlich denken, oder? Ich wollte nicht Adrians Telefonnummer. Es war wegen...
Schon klar, sie nickte. Ich war ziemlich abweisend, ich weiß. War aber nicht persönlich gemeint. Heute würde ich wahrscheinlich anders reagieren. Weißt du, wenn du die Sache gut findest, muss irgendwas dran sein.
Sie lächelte ihm noch einmal zu und ging.
Nick sah ihr sprachlos hinterher. Wenn das die Wirkung des Wunschkristalls war, bekam er wirklich Angst. So etwas gab es einfach nicht. Außerdem Emily und Erebos? Wieso auf einmal?
Er strich sich über den Kopf, verwundert darüber, dass der Gedanke ihm so wenig behagte.
Das hatte er doch gewollt. Eine Katzen-Emily oder eine Elfen-Emily, vielleicht auch eine Vampir-Emily an seiner Seite.
Doch er hatte das Spiel schon für Henry Scott kopiert, und das war es dann. Er würde es Emily nicht anbieten können, selbst wenn sie es wollte.
»Ist ja wahnsinnig einfühlsam von dir, mit Emily zu flirten, wenn ich daneben stehe.«
Bryn hatte sich hinter ihm aufgebaut. Die Wut schraubte ihre Stimme in unangenehme Höhen.
»Wie bitte?« »Hat dir denn unser Date gar nichts bedeutet?«
»Aber ich...« »Verdammt«, er stotterte schon wieder.
»Glaubst du, du kannst jeden Tag mit einer anderen rummachen? Glaubst du, ich habe keine Gefühle?«
»Ich hab doch nicht mit Emily rumgemacht«, sagte Nick empört. »Ich hab mich nur mit ihr unterhalten.«
»Und mich links liegen lassen. Glaubst du, ich krieg nicht mit, wie du sie anglotzt?«
In einer bühnenreifen Geste warf Bryn ihr Haar hinter die Schulter.
»Ich bin so enttäuscht von dir, Nick.«
Sie ließ ihn stehen. Nick rieb sich die Augen und seufzte. Er war ein Idiot. Er hatte sich tatsächlich dafür gerechtfertigt, dass er mit Emily gesprochen hatte. Es war der Tag der seltsamen Gespräche, wie sich herausstellen sollte. In einer der nächsten freien Stunden kam Mr. Watson auf Nick zu und bat ihn um eine kurze Unterhaltung in einem leerstehenden Klassenzimmer, was Nick sofort einen rasenden Herzschlag bescherte.
»Die Pistole. Er weiß, dass ich was mit der Pistole zu tun habe.«
»Ich möchte mit dir sprechen, weil ich dich für einen klugen Menschen halte«, erklärte Mr. Watson.
Er stellte seine Thermoskanne auf dem Tisch ab und sah sinnierend aus dem Fenster.
»Aber ich glaube, du bist in etwas hineingeraten, das dir nicht gut tut.«
Gleich wird er die Waffe erwähnen.
»Ich weiß mittlerweile, dass ein Haufen Schüler an unserer Schule ein Computerspiel mit dem Namen Erebos spielen. Ich glaube, du kannst mich richtig einschätzen. Ich habe nichts gegen Computerspiele. Ich habe eine meiner Klassen sogar Aufsätze schreiben lassen, die im Szenario von World of Warcraft beheimatet sind. Aber das hier ist anders. Es ist gefährlich und ich muss etwas dagegen unternehmen.«
Nick sah ihn schweigend an. Colin, Rashid und ein paar andere hatten garantiert mitbekommen, dass Watson ihn einkassiert hatte. Er würde es also dem Boten gegenüber nicht verheimlichen können.
»Ich hätte gern, dass du mir hilfst, Nick. Ich will ganz offen sein. Bisher war ich in meinem Kampf noch nicht sehr erfolgreich. Ein paar der Schüler, die ausgeschieden sind, haben mit mir geredet. Doch auf ihrem Computer ist das Spiel nicht mehr zu finden. Ich denke, dass Polizeispezialisten da mehr Chancen hätten, aber ich kann die Polizei erst einschalten, wenn etwas passiert ist.«
Er seufzte.
»Ich habe große Angst, dass etwas passiert. Du nicht?«
Nick produzierte ein undefinierbares Geräusch, irgendwo zwischen Schnauben und Husten.
»Was soll denn passieren?« sagte er, da Mr. Watson offensichtlich auf eine Antwort wartete. »Ich weiß nicht. Sag du es mir.«
»Also, ich weiß es auch nicht.«
Mr. Watson musterte ihn scharf. »Ich finde das, was Erik passiert ist, schon schlimm genug. Natürlich kannst du jetzt sagen, dass er selbst schuld ist, wenn er Aisha belästigt. Aber Aisha will nicht zur Polizei gehen, um keinen Preis. Seltsam, oder?«
Wieder zuckte Nick mit den Schultern, beklommener diesmal.
Wahrscheinlich ist es ihr peinlich, das könnte ich gut verstehen. Ist doch ihre Sache.
Ja, sicher. Jeder hier kümmert sich nur um seine eigenen Angelegenheiten, nicht? Dein Freund Jamie ausgenommen. Der hat beschlossen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Ist dir das nicht aufgefallen?
Kann ich jetzt wieder gehen? Ich weiß nämlich nicht, wie ich Ihnen helfen könnte.
Mr. Watson nickte resigniert.
Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du Unterstützung brauchst, ja? Du und die anderen.
Nick verließ die Klasse. Er beeilte sich ein bisschen zu sehr, um cool und sicher zu wirken. Das war ihm klar. Aber egal. Mr. Watson hatte die Pistole nicht erwähnt. Das war die Hauptsache.
Gibt es Neuigkeiten, die du mir berichten kannst?
Sarius steht dem Boten an einem völlig unbekannten Ort gegenüber. Hier war er noch nie. Es ist ein Hügel, der von einem verfallenen Turm beherrscht wird. Der Turm übt eine beunruhigende Anziehungskraft auf Sarius aus. Er lässt die Größe der Burganlage spürbar werden, zu der er früher gehört haben muss. Gleichzeitig wirkt er, als könne er jederzeit einstürzen. An seiner linken Seite zieht sich einmal mehr eine merkwürdige Hecke durch die karge Landschaft. Sie ist der Länge nach zweigeteilt, halb grün, halb gelb. Das Gelb rührt von trichterförmigen Blüten her, die auf der linken Heckenhälfte in unglaublicher Dichte wachsen, während sie die rechte Seite völlig aussparen. Unwillkürlich muss Sarius an einen verrückten Gärtner denken, der irre kichernd seine seltsamen Gewächse mitten in das graue, steinige Land pflanzt. Sarius will das Gespräch mit Mr. Watson nicht erwähnen, wenn er nicht muss. Er versucht es mit etwas anderem, etwas Positivem, das er nicht begreifen kann. Ich habe den Eindruck, dass Emily Carver beginnt, sich für Erebus zu interessieren. Sie war bisher nicht so begeistert davon, doch heute hat sie angedeutet, dass sich das geändert hat.
Aha, gut, Sarius. Das genügt für heute. Du gehst jetzt besser. Wir nähern uns Ortolans Festung, musst du wissen. Hier ist größte Vorsicht geboten. Wenn du der Hecke westwärts folgst, stößt du auf ein Denkmal. Ein Monument geradezu.
Er kichert, was Sarius Schauer über den Rücken laufen lässt.
Dort findest du befreundete Krieger. Möglicherweise aber auch einige Feinde, die es zu besiegen gilt. Viel Glück.
Die Hecke leuchtet im Dunkeln. Wie praktisch. Schnurgerade wie eine Leitlinie verläuft sie durch die Landschaft. Einen Moment lang glaubt Sarius, etwas in ihr zu erkennen, wie bei einem Vexierbild. Eine Wahrheit, die sich hinter dem Offensichtlichen verbirgt. Doch der Eindruck verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Der Weg kommt Sarius lang vor. Doch er muss richtig sein. Die leuchtende Hecke lässt keinen Zweifel daran. Dann sieht er etwas Riesiges in weiter Entfernung. Wahrscheinlich das Denkmal. Nur, dass es sich bewegt. Beim Näherkommen erkennt Sarius, was es ist. Nämlich eine bekannte griechische Skulptur. Ein Mann, dessen Name ihm nicht einfällt, und seine zwei Söhne, die von gewaltigen Seeschlangen erwürgt werden. Hoch oben auf ihrem Sockel kämpfen die drei steinernen Menschen um ihr Leben, während die Schlangen sich um ihre Leiber winden. Ein ganzer Haufen Krieger steht um den Sockel herum. Drizzle ist da, Lord Nick, Fenyel, Sapuyapu. Ein Stück weiter hinten harren Leland, Beroxa und Nurax der Dinge, die kommen. Sarius stellt sich neben Sapuyapu und beobachtet gemeinsam mit den anderen das quälende Schauspiel, das sich über ihren Köpfen abspielt. Er würde Sapuyapu gern fragen, was das überhaupt soll, doch es brennt nur ein kleines Feuer, das zu weit weg ist, um ein Gespräch möglich zu machen. Um schauriges Flackern auf die sich windende Statue zu werfen, reicht es aber. Vielleicht besteht die Aufgabe darin, die Schlangen zu töten? Doch wie soll Sarius den Sockel hochkommen? Die anderen versuchen es auch nicht, jedenfalls jetzt nicht mehr. Die Bewegungen der steinernen Figuren haben etwas Hypnotisches. Sarius hat den Eindruck, dass ihm die Luft wegbleibt, jedes Mal, wenn die Schlangen ihre Leiber enger um die drei Männer ziehen. Ein Gnom mit schneeweißer Haut taucht auf. Einer der Boten des Boten.
»Ein hübscher Anblick, nicht?«
sagt er und bleckt die Zähne.
»Versteht ihr, was das bedeutet?«
Keiner meldet sich. Soll das ein Rätsel sein? Gibt es für die Auflösung eine Belohnung?
»Nein, nichts versteht ihr. Genau das dachte sich mein Herr. Dann geht, lauft in den Wald und erschlagt Orks. Wer mir 3 Köpfe bringt, wird belohnt.«
Froh, dem unheimlichen Schauspiel entkommen zu sein, rennt Sarius los. Wie so oft setzt wundervolle Musik ein, die ihm die Gewissheit schenkt, unbesiegbar zu sein. 3 Köpfe sind ein Kinderspiel.